Hallo Welt! Das Thema der Woche. Schwere Spiele leicht gemacht. Manche Spiele sind ja genuin auf einen hohen Schwierigkeitsgrad ausgelegt. Zuletzt hat Sekiro, Shadows Die Twice sowie nahezu alle From Software-Titel eindrucksvoll bewiesen, welch intensive Erfahrungen sich aus knackigen Herausforderungen ergeben können. Doch jenseits der Überwindung motorischer Unwägbarkeiten gibt es zahlreiche andere Gründe, digitale Spiele zu genießen. Wir diskutieren also, ob ein Easy Mode eine faire Lösung darstellt und wie ein solcher zu implementieren wäre. Außerdem geht es in der Presseschau um die selige Ruhe von Aufbaustrategiespielen, um erste Detailankündigungen zur PS5 sowie Ubisofts Spendenaktion als Reaktion auf den Brand von Notre Dame. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Podcast, Episode 136, mit
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simond, jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixeldiskurs-Podcast für euch da. Tobi, wir sind zurück aus dem Urlaub.
Ja, wir waren ja auf Hawaii letzte Woche.
War ganz schön, aber mal ernsthaft, wie war deine erste Semesterwoche eigentlich?
Gut. Meine erste Semesterwoche?
Das war doch jetzt die erste Semesterwoche.
Ja, ne? Ja, ich hatte Lehre, aber sonst?
Ja, weiß ich ja nicht. Ich dachte, ich frage einfach mal nach, weil also für mich ist es doch irgendwie eine ganz interessante Zeit.
Ich hatte
Zeit.
Die Frage jetzt tatsächlich aber nicht erwartet. Du hast mich so ein bisschen...
Das ist so eine Höflichkeit, die man von mir überhaupt nicht kennt eigentlich.
Nein, ne? ich hätte jetzt erwartet, dass der Satz weitergeht. Wie hast du die erste Woche mit deiner neuen PlayStation 4 erlebt? Das hätte ich jetzt viel relevanter gefunden.
Ach so, wie hast du denn die erste Woche mit deiner neuen PlayStation 4 erlebt? Wir haben ja tatsächlich, nachdem du einige Male hin und her gehadert hast, und wir hatten im Podcast ja auch drüber gesprochen, dir jetzt so eine PS4 nach vielen, vielen Jahren wieder zugelegt. Und
ja, nachdem wir auch so eine Odyssey durchgemacht haben, wo wir erst irgendwie im GameStop waren und dann noch irgendwie, jetzt habe ich den Namen gesagt, und dann im Mediamarkt.
Und dann hast du sie aber doch bei Amazon bestellt.
Nee, ich habe sie tatsächlich dann am Ende im Mediamarkt gekauft, weil dann war ich dann nochmal alleine im Mediamarkt und habe sie dort gefunden. Ich finde, das hat einfach den Vorteil, dass wenn mal was ist, ohne jetzt Werbung für einen Mediamarkt zu machen, aber für lokale Läden.
Gibt ja noch Medialand.
Genau, also da finde ich halt immer ganz nett, dann kann man da schon hingehen und mit den Leuten da diskutieren, warum sie sie nicht zurücknehmen wollen. Nee, aber ich hatte eine sehr schöne Zeit mit der PlayStation 4 und mit Spider-Man auf der PlayStation, was ich dann gespielt habe und natürlich ein bisschen Razogun und allgemein auch der PlayStation. Ich hatte vorher ja eine PlayStation 3 und einen Apple TV und für mich ist die PlayStation 4 jetzt tatsächlich auch so ein schönes Medienzentrum, wo ich auch einfach schön switchen kann. Ich glaube, das ging mit der PlayStation 3 vielleicht auch schon, irgendwie Netflix gucken, habe ich aber nie wirklich so schön...
Ja klar, das ging.
Ja, habe ich aber nie...
Ich glaube zumindest,
ja, doch hab ja. Habe ich jedenfalls nie genutzt, sondern habe das dann immer umgestellt und... Bei der PlayStation 4 ist gerade echt so meine Erfahrung so, dann halte ich das Spiel einfach kurz an, gucke irgendwie kurz eine Serie auf Netflix oder lasse ein bisschen Spotify laufen und springe dann später halt wieder direkt rein und das finde ich halt schon ziemlich schön.
Herzlich willkommen im Jahr 2012. Oder wann ist sie erschienen? 2000?
Ich glaube 2012.
2012, ja. 2013?
Ich hatte ja auch schon mal eine, 2016 rum habe ich schon mal eine gekauft. Und natürlich jetzt wunderschön, als ob Sony uns zugehört hat, die wollen mich ja auch echt ärgern. Schön PlayStation 4 gekauft, zack, PlayStation 5 angekündigt.
Ja, du hast da irgendwie so ein paar Details mitgebracht. Ich frage mich gerade, wenn wir jetzt auf das Thema kommen, ob wir das direkt kurz abhandeln sollen.
Wir wollten es ja eigentlich so ein bisschen in eine
Presseschau
nehmen, aber wir können es auch direkt schon mit abhandeln. Ja,
wenn du es schon zur Sprache bringst.
So als halbe Presseschau. Ja, die PlayStation 5 ist angekündigt und es gibt jetzt...
Hätte ich nicht gedacht, dass es eine PS5 nochmal gibt.
Boah! Und dass sie wahrscheinlich 2020 kommt.
Dass sie auch noch erscheint und dass sie auch noch leistungsfähiger ist als die PS4. Ich meine...
Genau, da sind wir nämlich auch immer noch bei Spider-Man. Was ist nämlich zum Beispiel zu... allererst auch gab, war PS5-Ladezeit vergleichen anhand von Spider-Man. zwischen PS4 und PS5, da gibt es ja diese Fast-Travel-Sequenzen, wo du Spider-Man kurz in der U-Bahn siehst, und bei der PlayStation 4 dauert das so ungefähr 10, 15 Sekunden, also so, dass du diese Sequenz dir halt auch kurz anschauen kannst. Und dann gibt es im Vergleich dazu ein Video von IGN Südkorea, nicht Nordkorea, das wäre die interessantere Nachricht gewesen, wo es 0,8 Sekunden, also wo du diese Sequenz kaum noch siehst. Du siehst irgendwie kurz Spider-Man in der U-Bahn, zack, bist du an dem Ort.
Meine ersten zwei Gedanken waren, erstens ist es schade um die Sequenz, weil die ist wahnsinnig lustig.
Ja, auf jeden Fall.
Im Originalspiel auf der PS4. Und mein zweiter Gedanke war auch, das ist natürlich klingt erstmal beeindruckend, aber man muss natürlich dabei auch berücksichtigen, ja, das wird dann sich bestimmt positiv auswirken, insbesondere bei PS4-Titeln, die auf der PS5 gespielt werden, weil sie ist ja komplett abwärtskompatibel. Aber natürlich werden die PS5-Titel dann wiederum hardwarehungriger sein, sodass die Ladezeiten natürlich nicht verschwinden, sondern es wird dann wieder aufwendigere Titel geben, die wieder eine Länge, mehr Daten benötigen, um die Ladescreens sozusagen. Ach, was rede ich denn für einen Quatsch? Also es muss mehr geladen werden. Mehr
es Daten wird einfach laden. Nicht 0,8 Sekunden auf
Echt, der PlayStation. Es wird einfach 5, länger dauern.
Sondern ja. Wir haben gesehen, wie schnell ein PlayStation 4-Spiel auf der PS5 Richtig. Dann aussehen würde.
Aber ganz gut eigentlich, weil dann, ich habe es nämlich auch darüber nachgedacht, so eine PS5, das ist ja dann eine tolle Angelegenheit, wenn Sony das endlich mal schafft, die Sache so richtig gut abwärtskompatibel zu machen. Und dann idealerweise natürlich ist es auch so, dass du die digitalen Käufe natürlich auch alle mitnimmst. Das gehe ich mal davon aus, dass es das der Fall sein wird. Das ist nämlich toll, weil das dann das erste Mal so, habe ich dann so dieses Gefühl, ich kann jetzt irgendwie die PS4 dann auch verkaufen, guten Gewissens, weil alles, was ich auf der PS4 machen kann, kann ich auf der PS5 auch machen, nur vielleicht noch ein bisschen besser.
Die PlayStation 2 ging das ja auch noch mit PlayStation 1-Titeln.
Richtig.
Nur bei der PlayStation 3 konntest du halt zum. Doch, da konntest du auch noch versuchen, PlayStation 1-Titel abzuspielen, hat aber nicht so gut funktioniert.
Gab zumindest es,
ja. In meiner Erfahrung. Weil ich habe da mal versucht, Final Fantasy 8 auf der PlayStation 3 zu spielen, und du bist bis zu dem Ladescreen gekommen. Es hat aber dann das eigentliche Spiel nicht abgespielt. Zumindest bei mir nicht.
Also, das ging, glaube ich, grundsätzlich schon. Die PS1-Titel abzuspielen. Es kann aber sein, dass es nicht bei allen funktioniert hat, weil irgendwelche Details
nicht
gingen.
Und PlayStation 2-Spiele gingen halt gar nicht.
Die PS3, da war das nicht sogar so, dass man dann noch irgendwie eine virtuelle Memory Card dann irgendwie erstellt hat?
Ja.
Ja,
Zeit. Genau, abwärtskompatibel sowohl für die PlayStation 4-Spiele, aber auch für die PlayStation 4-VR-Titel, was ja auch ganz interessant ist. Und auf der GamePro hatten sie auch diskutiert, inwiefern denn nicht zum Beispiel auch ein Hochskalieren der alten Spiele möglich ist. Also, dass du nicht einfach nur deine PlayStation 4-Spiele quasi simuliert auf einer PlayStation 4, die eigentlich eine PlayStation 5 ist, spielst, sondern dass vielleicht auch ein Red Dead Redemption einfach schöner aussieht als vorher. Und die Frage ist auch nochmal, ob es dann zum Beispiel zu der neuen PlayStation 5 auch nochmal eine neue PlayStation VR-Brille gibt.
Genau, so eine zweite Generation PSVR würde sich dann ja anbieten, weil gegenwärtig ist die PlayStation VR einfach auf der Pro, würde ich sagen, durchaus gut nutzbar. Aber das würde dann eben nochmal das komplette VR-Erlebnis auf ein neues Level heben. Aber da gibt es noch keine Ankündigung, ne?
Da gibt es noch keine Ankündigung. Auch PlayStation 5 ist tatsächlich auch ein Vorgriff. Auch der Name ist noch gar nicht raus, aber ist wahrscheinlich.
PlayStation 1 heißt die bestimmt dann.
Ja, bestimmt.
So wie die
Welcome to Microsoft.
Wie die X-Bone. Ja, warum nicht? Also ich finde, was glaubst du, was wird sie kosten?
Also alles, was wir jetzt hier besprechen, werdet ihr auch nochmal in den Shownotes wiederfinden, weil ich habe 5, 6 verschiedene Artikel hier so ein bisschen zusammengefasst. Ich würde nämlich auch gleich nochmal kurz auf 2, 3 Ideen zu kommenden Titeln auf der PlayStation 5 eingehen wollen. Wahrscheinlich wird sie 500 kosten, weil 600 wird zu teuer.
Das wäre auch meine Vermutung. Also erstmal habe ich auch gedacht, gehen Sie vielleicht noch. Also ich glaube, Sony hat da aus der PS3-Phase vielleicht etwas gelernt, dass wenn man das zu teuer macht, dann wird die Einstiegshürde einfach zu hoch, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass dieser Schritt zur neuen Konsolengeneration jetzt einer ist, der nicht mehr so drastisch ist wie der irgendwie von PS2 zu PS3. Ja? Und deshalb glaube ich, könnte man jetzt einen Preis von 600 oder gar mehr schwierig rechtfertigen. Denn es gibt wirklich noch eine Ankündigung, wo man sagt, und das ist jetzt das Feature. Weil die PS4 Pro 4K, ja, hast du damit irgendwie HDR, kein Problem. Und deshalb auch PSVR funktioniert damit ja durchaus gut. Deshalb glaube ich, ist das Verkaufsargument einfach nicht stark genug, zumindest nach dem, was wir bislang wissen, um zu sagen, kostet irgendwie 600.
Ja, vor allem kriegst du die PlayStation 4 ja aktuell für 300, habe ich sie zum Beispiel gekauft. Teilweise sogar noch billiger, je nachdem, ob du jetzt Osterverkauf bei Amazon, da werden auch nochmal irgendwie die Preise kurzzeitig fallen. Diese Easter Sales und so weiter kriegst du vielleicht auch für 240 oder so. Gab es auch mal um Weihnachten rum, gab es ja auch für 240. Und die PlayStation Pro ist ja auch bei 400 €. Also dann quasi so eine Abstufung zwischen den verschiedenen Konsolen, wobei der Preis der PlayStation 4 ja dann auch nochmal fallen wird. Hätte ich sie jetzt nicht gekauft.
Der wird dann nochmal fallen, was aber natürlich auch dann nochmal den Vorteil mit sich bringt, dass eventuell sich durchaus, also dass die PS4 als ja sehr erfolgreiche Konsole dann vielleicht nochmal in so ein Budgetsegment rutscht und für Leute dann erschwinglich wird, die sich bislang eher zurückgehalten haben oder bislang dann eher gesagt haben, nee, ich bleib lieber auf der Ouya.
Du mit deiner Ouya.
Oder ich habe vielleicht...
Ich schenke dir irgendwann mal eine Ouya zu Weihnachten.
Oder ich habe vielleicht eine Wii U oder was auch immer, ja, und
eine Switch.
Es sind nicht alle Leute irgendwie so in der Games-Kultur immer so 100% am Puls der Zeit und das haben auch nicht alle Leute die finanziellen Mittel, um das zu tun.
Wer spielt denn 2019 noch auf einer PlayStation 3?
aber denken wir daran, wie auch die PS2 nochmal eine richtige Blütephase hatte, ja, also weil sie dann irgendwie in so erschwinglichen Bereich gerutscht ist, dass tatsächlich auf also im globalen Kontext sich sehr viele Leute das dann auch leisten konnten.
Ja, und was wir ja auch schon bei der letzten Konsolengeneration gesehen hatten, war diese Zwischenphase zwischen PlayStation 3 und PlayStation 4, wo du eine ganze Zeit lang noch Spiele hattest, die auf beiden Konsolen rausgekommen ist, wo du dann sagen konntest, ja gut, ich spiele jetzt aber zum Beispiel das und das Spiel halt einfach auf der PlayStation 3 mit der schlechteren Grafik, aber ich bin nicht vom aktuellen Titel abgehängt. Also so eine Phase wird es auch geben, wobei mit der Abwärtskompatibilität gibt es halt schon auch den Punkt zu sagen, hey, aber ihr könnt ja alle Spiele spielen, die auf dem Markt sind.
Sozusagen, ja. Ist dann die Frage, ob wenn man jetzt einen PS5-Titel kauft, dann wird er aber wahrscheinlich ja nicht runtergerendert auf der PS4 laufen. Also so rum geht es ja wahrscheinlich nicht, sondern nur andersrum. Du kannst dann einen PS4-Titel kaufen und der wird dann...
Ja klar, du kannst nicht...
Der läuft dann besser auf der PS5.
Du kannst keine PS5-Titel kaufen, aber halt diese Titel, wo du dann halt im Laden stehst und dann die PS4 oder PS5-Version greifen kannst, wo dann ja, wie gesagt, auch die Frage ist, ob du es dann hochskaliert... Nee, dann nicht mehr. Doch. Hochskaliert dann auf der PS5 kaufen kannst.
Ja.
Spielen kannst. Genau, das ist so ein Punkt. Neben dem Preis, der Punkt, wann sie kommen wird, ist meiner Meinung nach und auch der Meinung der Leute, die ich jetzt gelesen und geschaut habe, 2020, weil A, wird Sony wahrscheinlich die Vorbereitung der AAA-Titel noch abwarten für 2020. Da war zum Beispiel auch Guerilla Games, ich will immer Guerilla Games, von denen ja Horizon zum Beispiel auch stammt, wäre zum Beispiel ein Kandidat für ein neues Killzone, dürfte es gewesen sein.
Killzone wäre eine Möglichkeit, ja. Aber ich denke auch, also die Killzone-Zeit ist auch irgendwie vorbei. Da gab es ja jetzt auch nichts Großes mehr. Das war ja sozusagen der große Launch-Titel oder einer der großen Launch-Titel der PS4. Deshalb könnte ich mir eher vorstellen, dass nach dem, was die jetzt gemacht haben mit Horizon Zero Dawn, wäre es, glaube ich, fast... Insofern ist es nicht eine große Überraschung, wird ein Rückschritt zu Killzone.
Oder halt ein Horizon 2. Aber
etwas in der Art, ja.
Ja.
Etwas in der Art. Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, weil es gab ja auch einen Cliffhanger am Ende von Horizon Zero Dawn, dass eventuell ein Nachfolger von Horizon kommt.
Wäre halt auch für die, also ich finde Killzone zumindest in meiner ist gerade
boah,
Vogelknallhart gegen die Scheibe geflogen.
Stefan,
du brauchst mal so einen Aufkleber.
In der Aber echt, wie an so einem Hochhaus, ne? Das ist ja direkt hinter mir so ein Vogel, der hat richtig so ein Matschding an der Scheibe hinterlassen. Der arme Vogel, er ist jetzt aber weggeflogen, ne?
Das war bestimmt so eine Drohne von Sony.
Hoffentlich geht's dem gut. Die
uns angreift.
Puh. Aber wie erschreckt für eine Sekunde jetzt.
War bestimmt so eine Überwachungsdrohne.
Boah.
Wow. Ja, wo wir schon gerade bei Spielen sind, also... Zum Beispiel wird diskutiert auch auf der GamePro 20 Spiele für die PlayStation 5 von Christian Fritz Schneider. Zum Beispiel Last of Us 2 erst als Release auf der PlayStation 4 und dann nochmal als Re-Release auf der PlayStation 5.
Ähnlich, ja, sehr
ähnlich,
wahrscheinlich.
Ähnlich auch. Ich schmeiß einfach mal ein paar Titel rein. Du kannst mal sagen, wie du das so wahrscheinlich jetzt. Death Stranding?
Wahrscheinlich Ende PS4-Zeit.
Aber wahrscheinlich auch mit einem Re-Release auf der PlayStation 5.
Ich weiß tatsächlich nicht, das ist die Frage, wie sie das mit dem mit der Möglichkeit des Remasterns oder des Remakens handhaben. Da die PS5 ja dann abwärtskompatibel ist, ist die Frage, ob sich ein Re-Release für die PS5 tatsächlich lohnt oder ob sie eventuell sogar diese Möglichkeit implementieren, wie du schon sagst, dass es also eine Hochskalierung gibt, dass dann die Ladezeiten einfach flotter über die Bühne gehen. Deshalb bin ich mir nicht so sicher bezüglich des Re-Releases, aber ich denke schon, dass also Death Stranding wird so, glaube ich, das eines der letzten großen Dinge, die auf der PS4 dann sein.
Dying Light 2?
Ja, das halte ich für sehr gut möglich, tatsächlich, ja. Mhm.
Auf jeden Fall The Elder Scrolls 6 ist ja auch als Next-Gen-Titel angekündigt, auch Starfield und dann halt Horizon Zero Dawn 2.
Ja.
Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima und, ich glaube zwar nicht, das ist jemals noch mal irgendwann, obwohl, es muss schon irgendwann kommen, aber ich glaube, es dauert noch bis zur PlayStation 6, Final Fantasy 7.
Ja, Final Fantasy 7, das könnte ich mir auch gut vorstellen, wird dann aber auch natürlich nicht so gut. Aber, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut wird. Also, was heißt gut? Das Attribut gut wird es wahrscheinlich schon verdienen, das Attribut sehr gut wahrscheinlich eher nicht. Das ist aber eine reine Intuition meinerseits.
Und vielleicht kommt es auch auf der PlayStation 7. PlayStation 7, Final Fantasy 7.
Ich will übrigens passen. Sind wir mit den PS5-Sachen soweit fertig? Weil ich will eine kurze Fußnote zu The Elder Scrolls gern machen.
Ja, ich würd gerade noch die Liste fertig machen.
Wrap it up.
Beyond Good and Evil 2, Avengers Project, God of War 2, Spider-Man 2, Dragon Age Inquisition, nicht Inquisition, Dragon Age 4, Awakening, Wolfenstein 3, Vampire Bloodlines und eine ganz, der Autor sagte hier, den ich auch gerade schon mal genannt hatte, Herr Fritsch, meinte da, Clemens Fritz Schneider, interessanter Name, sagte, er legt seine Hand dafür ins Feuer. GTA 6.
Natürlich, ja, was auch sonst. Also ich meine, die sagen ja jetzt nicht, Rockstar Games sagt ja nicht, ach, wir waren bislang so erfolgreich.
Nee, machen wir nicht mehr.
Das machen wir. Diesen Quatsch machen wir nicht mehr mit.
Das, ich glaube auch, reicht. Es wird ein GTA 6 geben.
Das Geld ist genug.
Jetzt nicht sofort, aber so 2021.
Apropos, das Geld ist genug. Eine kurze Referenz zu The Elder Scrolls. Ich möchte eine kurze Schelle verteilen. Und zwar hatte ich mich eigentlich sehr gefreut, als die Elder Scrolls Blades angekündigt wurde. Hast du das mitbekommen, die Ankündigung von The Elder Scrolls Blades? Ein Mobile The Elder Scrolls. Ja, und ich muss ja sagen, ich mag ja The Elder Scrolls, die Reihe sehr gerne. Seit Morrowind bin ich dabei. Also nicht seit den Anfängen, aber ja, Morrowind, Oblivion, Skyrim. Und habe mir dann natürlich gedacht, eigentlich toll, ich spiele sowieso im Moment ganz gerne mal irgendwie was auf dem iPad. The Elder Scrolls Blades. Ich hatte es sogar vorbestellt im App Store, Free-to-Play. Ja, ich habe es sozusagen, du kannst dann einfach hier auf Vorbestellen klicken und dann wird es automatisch runtergeladen, sobald es veröffentlicht ist. Aber ich habe mich dann dagegen entschlossen, es zu spielen. Warum? Weil ich habe auf Reddit einige Posts gelesen und auch Artikel dann kurz darauf in einschlägigen Magazinen gefunden, die ich jetzt nicht mitgebracht habe, über die Monetarisierungsstrategien. Denn scheinbar trifft da eine aggressive Monetarisierung zu, wie sie so, das ist so ein bisschen der Gipfel dieses Microtransaction-Berges, der sich da findet in The Elder Scrolls Blades. In Form von zum Beispiel solchen Dingen wie, du kannst dann, wenn du in so Dungeons bist, dann kriegst du dann irgendwie Schatztruhen.
Warte noch kurz, ich gehe kurz ein Stück vom Mikrofon weg, weil ich mich wahrscheinlich gleich aufregen werde. Ihr hört mich gerade leiser werden, aber das ist Absicht.
Du kannst dann in so ein, wenn du gehst dann in so ein Dungeon und dann kriegst du dann Schatztruhen. Und die Schatztruhen, die gibt es in unterschiedlichen Abstufungen und umso höherwertiger sie sind, ja, irgendwie Bronze, Silber, Gold oder was es da gibt, dann dauert es länger, um die zu öffnen. Und das dauert dann mitunter mehrere Stunden, um die Schatztruhen also zu öffnen. Und dann ist es so, dass du kannst also dann bezahlen, Geld bezahlen, um das zu verkürzen, sozusagen diese Zeit, diesen Zeitraum. Und du kannst dann, hast dann aber auch das Problem, dass du immer mehr Schatztruhen natürlich anhäufst, wenn du nichts bezahlst, bis dein Inventar voll ist, sodass du dann irgendwann Schatztruhen droppen musst, ja, und dann das Gefühl hast, du kannst eigentlich, also du machst halt sehr, sehr langsam nur noch Fortschritt und du bist quasi zunehmend dazu genötigt, zu bezahlen. Du kannst dann Gebäude bauen, die dauern dann irgendwie auch schon mal mehrere Tage, oder du kannst halt bezahlen, ja. Und das geht immer sofort, sodass die Monetarisierung in The Elder Scrolls Blades nach den Beschreibungen und Rezensionen, die ich gehört habe, so aggressiv ist, dass ich es direkt gelöscht habe, wieder ungespielt. Kein Schrei seitens Tobi, es gibt nichts Unerwartetes eigentlich, es ist einfach nur eine aggressive Umsetzung der Microtransactions.
Ja, aber also dazu fällt mir auch nichts mehr ein.
Ja, zu Recht habe ich es nicht gespielt, würde ich sagen, und hoffe auch, dass es ansonsten kaum Leute tun werden. Wobei, sie machen scheinbar ganz gut Umsatz damit. Ne? Das ist ja dann auch das Ding. Dann bezahlen ja Leute tatsächlich Geld dafür und lassen sich in diese Free-to-Pay-Spirale irgendwie reindrücken. Also, es ist schon ein bisschen tragisch.
Nachdem ich jetzt so viel Spider-Man gespielt habe, fällt mir in dem Moment einfach nur noch so ein also, lustig gemeint, Superheld ein, Microman, der so durch die Straßen schwingt und den Leuten so das iPad aus der Hand schlägt und sagt, nein, tu es nicht. Aber klar, Leute sind natürlich mündig und müssen selber entscheiden, was sie tun. Wobei ich finde, das kann man schon, ich finde, auf Dauer brauchst du echt so einen Aufkleber, so wie bei so Zigaretten mit so einer Goldbox quasi, wo dann draufsteht irgendwie.
Microtransactions sind tödlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde sagen, ich habe noch zwei kurze Ankündigungen, bevor wir dann in die Presseschau stürmen. Ankündigung Nummer 1 ist eigentlich eher ein Dankeschön. Nämlich an alle Leute da draußen, die uns bislang auf Steady unterstützen. Wir sind sozusagen jetzt hier im Housekeeping-Segment. Wie ihr wisst, haben wir vor kurzem eine Steady-Kampagne gelauncht auf steadyhq.com/pixeldiskurs oder auch auf pixeldiskurs.de. Einfach direkt auf den Unterstütze-uns-Button klicken. Und wir sind mittlerweile bei 30 Euro im Monat. Es freut uns sehr. Also vielen, vielen Dank wirklich an jede einzelne Person, die sich da betätigt und uns damit hilft, den Podcast am Laufen zu halten. Das ist enorm kostbar. Jeder Euro zählt. Und ein kleiner Teaser vielleicht schon. In der nächsten Woche wird es ein kleines Nebenprojekt sozusagen geben, was den Titel Die Lounge trägt. Wie ihr, liebe Leute, vielleicht mitbekommen habt, hatten wir so ein paar Gastbesuche aus dem Spielzeit-Podcast. Das sind also Kollegen, Personen, mit denen ich auch seit geraumer Zeit irgendwie zusammengearbeitet habe, vor meiner Zeit bei Pixeldiskurs. Und wir haben auch früher zusammen gepodcastet. Mittlerweile machen sie eben ihr eigenes Ding mit dem Spielzeit-Podcast und wir unser eigenes Ding mit Pixeldiskurs. Und wir hatten uns einfach mal unterhalten und darüber nachgedacht, ob wir nicht eventuell noch mal so ein bisschen was zusammen machen. Reines Spaßprojekt, eine entspannte Angelegenheit, die also weder der Struktur von Pixeldiskurs noch von Spielzeit so wirklich entsprechen mag. Wir sprechen in der ersten Folge über Second-Screen-Nutzung und über diese Dynamik beim Spielen etwas anderes nebenbei noch zu tun. Das ist dann wirklich einfach nur so eine kleine, spaßige Plaudersendung, die man sich gerne anhören kann. Sie wird die reguläre Pixeldiskurs-Folge nicht ersetzen, sondern wir behalten unseren sonntäglichen Turnus bei. Aber ja, am Mittwoch könnt ihr gerne mal auf pixeldiskurs.de oder auf spielzeit-podcast.de vorbeischauen. Die Folge erscheint auf beiden Streams sozusagen gleichzeitig. Und dann schauen wir mal, wohin dieses Casual-Lounge-Projekt dann führt.
Und das Konzept, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja quasi tatsächlich einer Lounge im Sinne von, es bewegen sich auch Personen hinaus und hinein. Also im Sinne von, wenn ich jetzt mal sage, ich habe mal Lust, in die Lounge vorbeizukommen, dann bin ich da eventuell auch.
Aber du bist natürlich immer herzlich willkommen, ja. Selbstverständlich. Du warst jetzt bei der ersten Folge nicht dabei, aber du bist immer herzlich willkommen.
Genau, ich war jetzt natürlich bei der ersten Folge nicht dabei, aber vielleicht begebe ich mich da mal in die Lounge und bestelle eine Runde Freibier.
Ich bestelle eine Runde Freibier, ja. Hey, eine Runde Freibier, bitte.
Ja, die Lounge gibt's nicht mehr. Tobi war zu Gast, hat das Mobiliar zerlegt.
Dann würde ich sagen, wir begeben uns unterdessen in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Ein Presseschau-Eintrag haben wir gerade schon im Intro quasi abgearbeitet, deshalb gibt es jetzt einen Eintrag weniger. Wir starten aber wie immer natürlich mit Nummer 1. Anno 1800 angespielt. Diese tiefe innere Ruhe von Matthias Kreinbrink auf spiegel.de. In der vergangenen Woche, Tobi, ist ja Anno 1800 erschienen. Planst du das eigentlich zu spielen? Weil du bist ja so ein Mensch eigentlich der Real-Time-Strategy und Anno, dachte ich, wäre jetzt was so in deinen Einzugsbereich gehören würde.
Kann ich das auf dem Mac spielen?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob das auf dem Mac verfügbar ist. Aber
also ich hätte auf jeden Fall sehr viel Lust, das zu spielen, weil ich habe es ja tatsächlich bei der Gamescom 2000, also nicht angespielt, aber 2017 dürfte das gewesen sein, ja, 17, habe ich die Präsentation damals zu Anno 1800 gesehen und ja auch kurz darüber berichtet. Link findet ihr in den Shownotes zu der entsprechenden Gamescom-Episode, falls euch meine ersten Eindrücke von damals noch interessieren, auch wenn es ja jetzt schon draußen ist. Aber ich fand es eigentlich sehr schönen Titel und hätte sehr viel Lust, es zu spielen, vor allem ja auch mit der Zeit der Industrialisierung und vor allem interessiert mich die Darstellung der Kolonialherrschaft auf den einzelnen Inseln, die man ja auch noch so ein bisschen neben den Hauptinseln spielen kann.
Beides referenziert auch Matthias Kreinbrink in seinem Artikel und es ist also, er sagt also schon, dass es erstmal erfrischend ist, dass nach den direkten Vorgängern, die ja eher in der eher futuristisch angehaucht sind, ja, Anno 2070 und Anno 2205, kehrt die Reihe jetzt wieder in die Vergangenheit zurück. Anno 1800, der Jahreszahl entsprechend, natürlich in der industriellen Revolution angesiedelt. Und man muss, er sagt auch, dass also die Rezensionen, kann man sagen, fallen überwiegend positiv aus bislang. Grafisch soll es ausgesprochen ansprechend sein, vielfältig und komplex. Für Neueinsteiger gelegentlich etwas frustrierend aufgrund von unvollständigen Tutorials, aber ansonsten heimst es überwiegend Lob ein. Matthias Kreinbrink stellt jetzt heraus, dass es, also auf der einen Seite, wobei ich glaube, das ist was, was ich hier am besten noch mit in das Zitat einbringe. Nein, okay, also der Kolonialismus, sagt Matthias Kreinbrink, wird relativ stark verharmlost dargestellt. Also eine Ausbeutung durch den Spieler bzw. durch die Zivilisation, die man als Spieler ja steuert und kontrolliert, findet statt, wird aber als solche nicht thematisiert. Ja, soweit so konventionell für Aufbaustrategiespiele mit diesem imperialistischen Gestus. Und Matthias Kreinbrink stellt jetzt besonders einen Aspekt heraus, der sich eher auf das Spielgefühl bezieht. Und er sagt folgendes, Zitat. Innerhalb dieser Sinnlosigkeit bin ich der Herrscher über alle politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systeme. Ich habe die Kontrolle. Eine Kontrolle, die zu haben, ich mir im restlichen Leben nur vorgaukle. In Anno 1800 habe ich auf jede Frage, auf jedes Problem, auf jeden Aufstand, auf jede Knappheit die Antwort, ein Gegenmittel. Ich kann hier Großes wollen und meinen Weg dahin akribisch durchplanen. Und klar, nicht nur eine kleine Siedlung soll es werden, sondern eine Metropole. Meine Bürger sollen die zufriedensten sein, meine Gebäude die monumentalsten. Zitat Ende. Und vielleicht ist es, und das, damit bin ich auch schon durch mit dem Artikel, vielleicht ist es gerade eben dieses Gefühl, ein Versprechen von Übersicht und von Ordnung, was Anno 1800 respektive überhaupt Aufbaustrategiespiele dieser Art ihre Faszination verleiht. Ja, dass man sozusagen die Möglichkeit hat, eine im Gegensatz zum realen Leben, sage ich mal, ein klares Ordnungsprinzip durchsetzen zu können. So wie es beruhigt, vielleicht aufzuräumen, ja, richtig mal Ordnung in der Excel-Tabelle zu machen. So, ja. Das ist im Grunde das, was Matthias Kreinbrink hier als zentralen Reiz auch von Anno 1800 beschreibt.
Haben wir ja auch so schon mal analysiert für Strategiespiele, dass das auch eine Art von Comfort-Game sein kann, wie du halt ja schon richtig beschreibst, mit Aufräumen, Struktur und Kontrolle. Würde ich nicht ganz so monokausal sehen im Sinne von, ist jetzt wieder alles so stressig, drumherum, keine Kontrolle über mein Leben, spiele ich ein bisschen Strategiespiele. Kann aber schon verstehen, wenn es zumindest einen Reiz dafür gibt, diese Spiele zu spielen. Es kann ja auch sein, dass es besonders auch Menschen anspricht, die auch in ihrem Leben schon sehr kontrolliert alles kontrollieren und durchstrukturieren und so weiter. Also deswegen würde ich das nicht ganz so monokausal sehen, aber ich denke, das ist ein Reiz, wenn euch die Debatte über Comfort Games findet. Auch das packe ich in die Show Notes. Ich schreibe es mir gerade schon
die
mal.
Die Snow Notes.
Snow Notes, die Edwards
Snow Notes. John Snow Notes.
Da steht ja gar nichts drin.
Aber ja, ich denke tatsächlich auch, dass es durchaus interessant ist, das Ganze aus dieser Perspektive zu betrachten. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein Comfort Game auf individueller Ebene handeln mag, sondern auch, weil natürlich diese Art und Weise, wie das Ordnungsprinzip sich manifestiert in solchen Spielen, eben dann wiederum eine Repräsentation einer politischen Ordnung natürlich auch wiederum ist. Und das dann eben möglicherweise dazu führt, dass eben solche mitunter chaotischen, komplexen und teilweise auch grausam erscheinenden oder unkontrollierbar erscheinenden Dinge, wie zum Beispiel der Kolonialismus und die damit einhergehenden Gräuel, eben so arg verkürzt, simplifiziert und mitunter problematisch repräsentiert werden, einfach weil man sozusagen da ein Ordnungsprinzip aufpfropft, was dem Imperialismus oder der kolonialen Perspektive, der Perspektive der Kolonialherrschaft quasi entspricht, weil man dann eben diese Ordnung schaffen kann. Ja, also irgendwie einfach mal in der Geschichte so ein bisschen mal Ordnung schaffen und alles schön streamlinen.
Ja, vor allem auch gesellschaftsperspektivisch im Sinne von, ich habe ein Problem und ich setze ein Gegenmittel ein, was weiß ich, meine Bewohner streiken, was weiß ich, ich erhöhe die Löhne, Streik hört auf. Oder meine Bewohner streiken, ich setze die Polizei, kannst du glaube ich auch machen,
ja.
Soweit ich mich erinnere.
Ja.
Die Leute hören auf zu streiken. Dass das aber ja alles irgendwie verbunden ist mit, was weiß ich, der Wasserqualität und der des Brot Preises und dem, was weiß ich, Aktienkurse in England zu der Zeit, gab es da schon Aktien wahrscheinlich, aber zumindest, also ich will darauf hinaus, dass da ja dass es ein multikomplexes Problem ist, was jetzt nicht nur abhängig davon ist, ich klicke mal kurz auf diesen Button, weil sonst wäre ja auch unsere Gesellschaft durchaus einfacher.
Es gibt da tatsächlich auch diese Ernährungspyramide, ich suche die gerade online, ob ich das irgendwie finden kann. Ja, es ist so schwierig, das jetzt ausfindig zu machen, weil das war tatsächlich so eine Twitter-Geschichte. Es hat jemand sich die Mühe gemacht und hat einfach mal aufgelistet, wenn man jetzt den Strukturen oder der Spielmechanik von Anno 1800 glaubt, dann wie sich die einzelnen Bewohner ernähren. Und das führte dann irgendwie dazu, dass ein durchschnittlicher Bauer irgendwie am Tag 2,5 Liter Schnaps trinkt. Ja, wenn man das halt runterrechnet auf das Individuum.
Ja, dann wird doch nicht mehr gestreikt.
Tobi, was hast du dabei für Nummer 2?
Ja, ein nicht so schönes Ereignis wie vielleicht 2,5 Liter Schnaps trinken. Also ich will jetzt nicht zum Schnaps
trinken. The river was whiskey.
Aufrufen und auch nicht zum Schnaps brennen, aber es hat ja gebrannt.
Wow, was für eine Überleitung. Echt Respekt.
Es hat ja gebrannt. Notre Dame hat gebrannt und Schaden ist jetzt natürlich irgendwie wieder Millionenhöhe und ein kulturelles Erbe und so weiter und so fort. Also ich finde das tatsächlich auch nicht gut. Ich habe mir das vorhin gerade nochmal angeschaut und gesehen, wie schrecklich da durchaus die Zerstörung ist, und es ist ja einfach ein historisches Gebäude. Was hat das jetzt mit Videospielen zu tun? Notre Dame taucht auf in Assassin's Creed Unity, auch wenn das ein Spiel ist, was ich gerne nachts verdränge oder in meinen Albträumen wiederkomme. Aber taucht dort auf und Ubisoft hat jetzt einen Move gebracht, nämlich in der kommenden Woche, also die Woche, in der ihr jetzt den Podcast hört, gibt es Assassin's Creed Unity für den PC umsonst. Aber auch nur bis zum Ende dieser Woche. Und Ubisoft spendet 500.000 Euro für den Aufbau von Notre Dame. Das Ganze ist übrigens erschienen auf Polygon, der Hinweis, und ist von Owen S. Good geschrieben worden. Nämlich Assassin's Creed Unity is free on PC to highlight Notre Dame and encourage donations. Ich sehe das Ganze so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite super, Spenden zusammenkriegen. Ich glaube, sie sind auch zuletzt, beim letzten Stand waren sie irgendwie bei 9,6 Millionen, die sie schon zusammen hatten. Und brauchen wahrscheinlich auch entsprechend viel. Die genaue Zahl habe ich jetzt leider nicht. Auf der anderen Seite, Assassin's Creed Unity ist ein schlechtes Spiel. So, das heißt, sie geben jetzt quasi nicht unbedingt das Spiel raus, wo man sagen könnte, das ist super toll. Auf der anderen Seite ist es aber auch das Spiel, wo Notre Dame halt drin vorkommt. Also es macht jetzt keinen Sinn, dass Ubisoft sagt, ja, wir geben eine Woche lang Assassin's Creed Origins raus. Also von der Seite kann man dann halt auch nicht kritisieren, naja, gut, das hat sich aber doch eh nicht gut verkauft. Kein Wunder, dass es jetzt verschenkt. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch ein Hinweis auf dieses Spiel. Also wir sprechen jetzt darüber, Polygon hat nochmal auf ein Spiel, was ja auf der PlayStation 4 erschienen ist und jetzt, glaube ich, auch schon wieder irgendwie 5-6 Jahre durchaus alt ist. Und natürlich auch bei Polygon wurde dann natürlich auch noch diese Perspektive auf Assassin's Creed Origins gesetzt, was ja zum Beispiel mit dem Discovery Mode auch so ein interessanter Punkt ist, mit Historie erfahren, aber auch im Endeffekt, dass das quasi wieder dann erwähnt worden ist, ist ein Stück weit auch Werbung für Ubisoft. Also ich
natürlich
würde jetzt nicht sagen, dass es ein absolut wohltätiger Akt ist, selbstlos. Auf der anderen Seite finde ich es aber, wie gesagt, gut. Und was ich noch ganz spannend fand, war tatsächlich, dass Umay Irfan auf Vox.com geschrieben hat, dass Notre Dame nämlich ein Survivor ist. Notre Dame is a survivor. Like the ship of Theseus, Notre Dame has suffered damage, repair and reconstruction over the centuries. Wo ich eigentlich diesen schönen, also wo da mein eigener Gedanke kurz war, ich finde es eigentlich ganz schön, dass es ein Assassin's Creed mit Notre Dame gibt, auch wenn das Spiel nicht so gut war, aufgrund von schlecht gezeichneten Charakteren und anderer Probleme mit Bugs am Anfang. Finde es aber toll, dass quasi Notre Dame, auch wenn es mal komplett abbrennen sollte, als Spiel, also in einem Spiel konserviert ist. Und was echt schön ist, dadurch, dass man jetzt dieses Spiel zum Beispiel für umsonst bekommt, kann ich ja zum Beispiel auch Notre Dame dort auch nochmal quasi virtuell erfahren. Was ich nämlich tatsächlich mal hatte, aufgrund eines Assassin's Creed-Spiels, war, ich war in Florenz, stand vor auch so einer Kirche, so einem Monument, und man hatte so diesen Punkt von, nee, ist jetzt nicht wahr. Das kenne ich doch. Hier war ich doch schon mal. Und ich war noch nie in Florenz. Bin ich
schon vom Dach gehüpft?
Ja, ja.
In so einen kleinen Heuhaufen rein.
Ja, aber dieses Gebäude war für mich tatsächlich auf der einen Seite natürlich fremd, aber auf der anderen Seite auch so, ich kenne dieses Gebäude, ich kenne jeden Vorsprung und so weiter. Und es war echt schön, da zu stehen. Und das ist das, was, glaube ich, Assassin's Creed Unity vor allem kann. Diese Erfahrung von, ich stehe vor Notre Dame, ist auch ein bisschen abgeändert, aber zumindest diese Erfahrung des Gebäudes, wo ich halt spannend finde, wie das in den nächsten Jahrzehnten so weitergeht mit dieser Entwicklung von Historie in Videospielen, die uns einerseits real existierende Gebäude, aber vielleicht zum Beispiel auch Geschichte, die verloren gegangen ist, nochmal wiederbringt, wobei man da natürlich so ein bisschen aufpassen muss. Da hatten wir auch schon mit, hilf mir mit dem Namen.
Ich weiß jetzt nicht, worum es geht.
Hier Historie in Videospielen, Vergangenheit, Felix Zimmermann diskutiert über Historie und so. Und Jürgen Fist schreibt doch auch was dazu.
Irgendwie. Ich weiß jetzt gerade nicht, worauf genau du anspielst. Also es könnte auch ja Reinemann Le Petit Capot gewesen sein.
Als ich will auf die Problematik der Authentizität von Historien und Videospielen.
Dann war es mit Le Petit Capot, mit Jan Heinemann,
oder haben wir
so über Authentizität und Rassismus gesprochen. Zwei Worte zu dieser Notre-Dame-Geschichte. Eine Sache ist, dass diese Spendenaktion finde ich grundsätzlich immer gut. Ich finde es auch durchaus schön zu sehen, dass viele Leute sich da zusammentun und auch insbesondere auch wohlhabende Leute und auch wohlhabende Unternehmen wie Ubisoft also da Geld auf den Tisch legen, um zu sagen, wir wollen das gerne wiederherstellen oder wollen bei der Wiederherstellung dieses Monuments auch helfen. Ich finde es aber eben auch so gut und bemerkenswert, dass auch Leute in den sozialen Medien zum Beispiel darauf aufmerksam machen, dass es viele andere Gründe gibt, warum insbesondere eine obere Einkommensklasse sich durchaus hin und wieder dazu hinreißen lassen darf, auch irgendwie zum Spenden aufzurufen für andere Probleme, globale Probleme zum Beispiel auf der Welt, die also jetzt nicht unbedingt direkt vor der eigenen Haustür stattfinden, aber dennoch nicht weniger drastisch sind oder sogar deutlich drastischer. Und ich möchte auf der anderen Seite auch noch rausstellen, dass die AfD natürlich im Fieber ihrer Idiotie sofort hetzt. No Islam, ja, und so fort. Ist überhaupt für die AfD überhaupt gar nicht mehr interessant, ob das überhaupt ein Anschlag war oder nicht. Irgendeine Beschädigung, die man dann so interpretieren kann, dass sie der eigenen Kultur zum Nachteil reicht, wird sofort genommen, um dann irgendwie auf den Islam zu dreschen.
Der Untergang des Abendlands.
Irgendwie gleich irgendwie Fremdenfeindlichkeit und Xenophobie zu schüren. Also vielen Dank für die AfD, an die AfD dafür, dass sie sich da wirklich also so bescheuert verhält, wie sie es seit eh und je tut, sodass man auch ganz sicher nochmal weiß, wen man auf keinen Fall wählen sollte. Ansonsten ja,
Assassin's Creed Unity. Das war ja eigentlich klar.
Assassin's Creed Unity habe ich nie gespielt. Ich würde es tatsächlich auch tun, wenn es jetzt irgendwie nochmal kostenfrei wäre. Ist aber nur auf dem PC tatsächlich, sagtest du, ne?
Es ist bis jetzt nur auf dem PC, ja.
ja,
also sonst angekündigt.
Also ja, es ist eine nette Sache, ist natürlich auch eine Marketingaktion, aber Wohltätigkeit und Eigennutz schließt sich ja vielleicht gar nicht unbedingt so direkt aus, weil sie haben natürlich auch so wie so viele Stifter und sowas, ne, die dann auch irgendwie den Vorteil haben, dass ihr Name irgendwie an dem
Problematisch, steht. Problematisch, wenn du das Fass der Finanzierung und der oberen Klasse quasi schon aufmachst, finde ich an solchen Punkten tatsächlich, also es ist, glaube ich, noch nicht ganz geklärt und sowas braucht ja auch ein bisschen. Und ich will jetzt nicht die AfD spielen im Sinne von, oh, der Kapitalismus ist schuld, will ich auch gar nicht, sondern eher der Punkt von, anscheinend gab es schon sehr, sehr lange Renovierungsbedarf für eben Notre Dame und auch quasi das Problem, dass sich da Staub angesammelt hat. Und dann hast du immer das Problem, wenn du dann die Renovierung machst, dass da dann zum Beispiel auch die Gefahr da ist, dass ein Brand entsteht, weil du dann elektronische Geräte und so weiter mitbringst. Und da ja auf einmal Bewegung drin ist. Ich finde es aber problematisch, dass Notre Dame so lange dann anscheinend nicht renoviert wurde. Und ich glaube, das ist auch an anderen vielen Stellen da. Und dass dann quasi auf einmal in dem Moment, wo es brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, auf einmal Leute auftauchen und sagen, wir sammeln jetzt und wir spenden und so weiter. Warum ist es nicht vorher schon möglich ohne einen Brand? Und B, warum ist es nicht möglich, dass die dass der Haushalt so ausgestattet ist, dass man sich das vorab leisten kann, ohne dass es zu so einer Katastrophe kommen kann, weil ja auch zum Beispiel der Brandschutz wäre vielleicht stärker gewesen darüber, dass einfach mehr Finanzen da gewesen sind. Das ist ja auch eine Frage von Geld, inwiefern wird der Kontrollen durchgeführt und so weiter und so fort. Das finde ich durchaus auch problematisch, weil die Spendenaktion, die man jetzt macht, hätte man auch schon vorher machen können. Nur halt ohne diesen, es hat gebrannt und es ist jetzt schrecklich. So, ist halt schwieriger.
Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das so stehen und begeben uns nochmal zu Nummer 3. Nummer 3 ist tatsächlich nur ein ganz kurzer Lesetipp. Es handelt sich dabei um einen recht extensiven Artikel. Ich habe ihn deshalb auch jetzt nicht mitgebracht, nicht aufbereitet für die Presseschau, will aber dennoch darauf hinweisen, weil er sehr interessant ist. Is everything different, boy? Überlegungen zur Humanisierung einer heroischen Heldenfigur in God of War, in Klammern 4, von Florian Nieser auf paidia.de. Ich lese kurz das Abstract vor, damit ihr, liebe Leute da draußen, euch entscheiden könnt, ob das für euch interessant ist. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr auf pixeldiskurs.de gehen, könnt in die Shownotes der aktuellen Episode schauen und dort findet ihr den direkten Link zum Artikel. Zitat: Der jüngste Ableger der God of War-Reihe scheint die Figur des archaisch-heroischen Spartaners Kratos, der sich angetrieben von unbändiger Rache, vor allem durch exzessive Gewalt auszeichnet, neu zu erfinden. An die Stelle des Monsters tritt anscheinend im neuen God of War die Figur des selbstbeherrschten, reflektierten Vaters, der die Fehler seiner Vergangenheit im Angesicht seines Sohnes nicht wiederholen möchte. Dieser Beitrag geht demgegenüber der Frage nach, inwiefern sich tatsächlich die heroische Heldenfigur aus ihrer Rolle herausbewegen kann oder ob sie nicht vielmehr von Beginn an komplexer angelegt ist, als es die in God of War 4 festgestellte Humanisierung des Heros vermuten lässt. Zitat Ende. Solltet ihr euch also für die Heldenreise, für die Heldenfigur interessieren und an God of War Interesse haben, dann schaut auf jeden Fall vorbei auf paidia.de. Is everything different, boy? Überlegungen zur Humanisierung einer heroischen Heldenfigur in God of War 4. Und ich würde sagen, um uns jetzt mal, eine kleine Anmerkung noch, ist keine wirkliche Nummer, aber es ist mittlerweile ja möglich, auf der im PlayStation Network die Online-ID zu ändern. Es gab ja viele Jahre sehr viel, das ist erstmal, mag erstmal irritierend erscheinen, weil man sich denkt, was ist daran jetzt irgendwie so toll? Aber es gab viele Jahre Protest und Leute haben also nach diesem Feature geschrien, dass es möglich sein soll, wenn du diese Online-ID einmal erstellst im PlayStation Network, ja, dass man die dann im Nachgang noch ändern kann. Und das war bislang nicht möglich. Es ist Sony also jahrelang nicht gelungen, dieses Feature zu implementieren und sie haben da scheinbar sehr lange dran gearbeitet, um das möglich machen zu können. Mittlerweile ist es soweit. Ich glaube aber schon seit letzter Woche ist es möglich. Dazu kann ich sagen, dass die erste Änderung ist kostenlos. Danach kostet die Änderung 10 Euro bzw. 5 Euro für PS Plus Abonnenten. Die alte ID geht dabei nicht verloren. Man kann auch den Support kontaktieren und zur alten ID zurück. Aber es können eben laut Sony etwaige Komplikationen nicht ausgeschlossen werden. Solche Sachen wie Speicherstände verlieren, Trophäen verlieren, solche Sachen können nicht ausgeschlossen werden. Also das Problem ist einfach, die Architektur des PlayStation Network war scheinbar nie darauf ausgelegt, dass Leute die ID ändern. Ja? Und deshalb mussten sie jetzt da irgendwie einen riesen Aufriss machen. Das Schöne daran ist aber auch, es gibt, falls man dann sich überlegt, falls man vielleicht eine unschöne ID hat, und man sich überlegt, man würde die gern ändern, kann man auch so einen kleinen Zufallsgenerator benutzen, der dann in dem Formular direkt mit implementiert ist. Und da hat Sony scheinbar einfach nur so random Worte aus der jeweiligen Sprache dann genommen und mischt die dann zusammen. Zum Beispiel finden sich hier solche Sachen, das ist aus dem Artikel, der Artikel heißt, Sonys Vorschläge für gute PSN-Namen sind herrlich dämlich. Geschrieben von David Albus auf turn-on.de. Keine eigentlich unserer sonstigen Quellen. Aber zum Beispiel gibt es da solche Vorschläge wie netter Bahnhof oder kalter Sessel. Es gibt immer dann noch Zahlen dazwischen. Kalter 993 Sessel. Oder lustiger 354 Kakao. Auch gut. Lauter unterstrich Mann 755. Nicht schlecht fand ich, würde ich tatsächlich in Erwägung ziehen. Moderner minus Herr. Scharfer Arzt 779 war auch ein Vorschlag. Also es gibt hier, und als letzten, vielleicht zwei noch. Mutiger 246 Herbst oder tapferer minus T. Ich glaube, meine neue PSN-ID wird tapferer Kakao.
Ja, so, mein lieber tapferer Kakao, lass uns mal ins Thema der Woche springen.
Genau, ich dachte vielleicht, ich hatte ja am Anfang der Sendung angekündigt, dass es diese Lounge geben wird. Diese Lounge-Sendung jetzt Mittwoch nächste Woche. Und ich dachte, vielleicht nehme ich das Intro zu dieser Lounge-Sendung, das habe ich ja nämlich selber gebastelt, als kleinen Teaser und spiele das hier als Übergang ein für unser Thema der Woche. Das ist das Intro zu der Lounge-Sendung, die nächste Woche Mittwoch erscheinen wird, sowohl auf Pixeldiskurs als auch auf spielzeit-podcast.de. Unser Thema der Woche lautet Schwere Spiele leicht gemacht. Und wir knüpfen an eine recht umfassende Debatte an, die sich schon seit mehreren Jahren immer mal wieder wiederholt. Ich glaube, wir haben auch schon mal hier im Podcast im Zuge der Presseschau über das Thema gesprochen. Auch ist es so, dass, darauf möchte ich explizit nochmal hinweisen, heute Morgen tatsächlich von Thomas Kunze eine Kolumne dazu erschienen ist mit dem Titel Sollten Spiele wirklich für alle sein? Auch diese Kolumne könnt ihr natürlich bei uns in den Shownotes finden. Es geht im Grunde eigentlich, ist diese Debatte eine, die jetzt wieder entfacht wurde, am Beispiel von Sekiro, Shadows Die Twice. Ein From-Software-Titel, der einen beträchtlichen Reiz daraus zieht, einfach schwer zu sein. Nicht unbedingt so unzugänglich wie die Soulsborne-Titel, also die Dark Souls-Titel und Bloodborne, aber dennoch in seinem Schwierigkeitsgrad so fordernd, dass man als Person, die spielt, eine Entwicklung durchmacht, auf die eine oder andere Art und Weise. Und es gab dann auch einige Phänomene, wie beispielsweise eine Person, die Sekiro gemoddet hat, um dann die Geschwindigkeit in den Kämpfen runterzuregeln und um das Spiel sozusagen für sich selbst leichter zu machen. Nicht für den kommerziellen Vertrieb das zu nutzen, sondern nur für sich selbst. Es sind also verschiedenste Debatten, die hier ineinander greifen. Natürlich die Debatte um Accessibility, um die Diversität innerhalb der Spielkultur. Die Frage danach auch, inwiefern nicht jede Person dieselben Fähigkeiten mitbringt oder auch dieselbe Zeit und dieselben Aufwand investieren möchte oder kann, um sich da durchzuarbeiten. Auch Fragen, um natürlich die Intention von Entwicklern und um die Intention eines Werkes, wie es rezipiert werden sollte. Also ob man tatsächlich jedes Spiel hypothetisch mit einem Easy-Mode versehen kann. Es sind so viele unterschiedliche Aspekte, die hier zusammenkommen. Und ich frage mich so ein bisschen, wie wir das am besten unter Dach und Fach kriegen. Wenn ich jetzt denke an einen, ich finde das nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich habe keine Position, wo ich jetzt sagen könnte, bam, das ist meine Meinung. weil ich mich selber ein bisschen damit schwer tue. Ich weiß, dass es also, es gibt Titel, vielleicht fangen wir so an, mit Spielen, die das gut machen. Mit Spielen, die einen Easy-Mode anbieten und die das gut machen. Mir fällt da zuallererst Celeste ein. Celeste, im Grunde ein Plattformer mit knüppelhartem Schwierigkeitsgrad. Und so hart werdend, dass wenn man das komplette Spiel erstmal durchzuspielen, ist überhaupt schon eine Herausforderung. Und dann aber auch noch die zusätzlichen Areale sind mir zum Beispiel nicht gelungen. Es war dann so schwer, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste jetzt hier so viel Zeit investieren und so viel Übung. Und diese Zeit möchte ich einfach nicht aufwenden. Deshalb gibt es bei Celeste dann im Menü, im Hauptmenü, einen Assist-Mode, den man anschalten kann. Wenn man diesen Modus anschaltet, kann man unterschiedliche Dinge konfigurieren. Zum Beispiel, dass man häufiger einen Doppelsprung verwenden kann. Man kann sagen, ich möchte gerne mehr Leben haben oder ich möchte unendlich Leben haben. Bis hin dazu, dass man auch sagen kann, ich möchte unverwundbar sein. Und dann kann ich letztendlich einfach durch das Level durchlaufen. Das habe ich tatsächlich sogar gen Ende gemacht bei Celeste, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich würde gerne schon das Level sehen, weil mich auch das Design interessiert. Aber ich habe einfach nicht die Zeit und die Lust, mich da jetzt komplett reinzufuchsen. Das Hauptspiel habe ich ohne Assist-Mode durchgespielt, dann die nachfolgenden Level, gibt es dann noch irgendwie B-Side und C-Side heißen die, glaube ich. Das sind dann nochmal so besonders schwere Versionen derselben Level mit dem Assist-Mode. Ist das eine legitime Art und Weise, das Spiel zu erfahren, frage ich jetzt erstmal.
Ich finde, es kommt das Spiel drauf an.
Inwiefern? Elaboriere.
Elaboriere.
Der moderne Herr elaboriere.
Das ist jetzt meins. Ich bin mit meinem ID-Namen eigentlich ganz zufrieden. Und so zufrieden bin ich auch eigentlich mit den meisten Spielen, die ja einfach mich am Anfang fragen, wie erfahren bist du, wie möchtest du es gerne spielen. Finde es aber auch durchaus legitim, dass es Spiele gibt, die ihren Reiz daraus schöpfen, dass sie schwer sind. Also ich denke da zum Beispiel noch in die Frühzeiten zurück an den Super Nintendo und Contra.
Denken wir an Mega Man auch.
Mega Man auch, wo es auch einfach darum geht, das möglichst schwer zu machen, weil es sind keine Spiele, die mir irgendwie eine sehr ausgefeilte Geschichte erzählen oder auch das Design von Contra ist schon schön, aber wo es eigentlich wirklich darum geht, diesen knallharten Kampf gegen quasi die verschiedenen Gegner, die da irgendwie rumfliegen und das ist einfach ein Adrenalin-Junkie-Spiel, muss man sagen, wo man einfach da, glaube ich, nicht den gleichen Spaß hätte, wenn man das auf einfach spielt. Dann kommt man zwar durch, aber dann hat man nicht diese Kontra-Erfahrung.
Genau, und das ist einer der wichtigen Punkte, die auch immer wieder angesprochen und kritisiert werden. Teilweise in einer sehr überdrehten Tonalität. Es gibt ja auch dann durchaus diese Vorwürfe, ja, wer das so macht, der ist dann kein richtiger Gamer. Ja, es gab auch dann Vorwürfe.
Was soll das sein?
Ja, eben, gute Frage. Und dann gab es auch also so Vorwürfe. Jim Sterling hat das sehr schön aufgegriffen in seiner letzten Jimquisition, dass also jemand, der Sekiro dann irgendwie vereinfacht auf irgendeine Art und Weise diesen Satz, you did not only cheat the game, but you cheated yourself. Ja, also du hast im Grunde eigentlich dadurch nichts gewonnen, weil du musst sozusagen, und das ist die Annahme, du musst diese Entwicklung durchmachen. Das ist ja auch eine Entwicklung, die kann ich sehr gut nachvollziehen. In Bloodborne konnte ich sie am besten nachvollziehen, aber auch in einigen anderen Titeln wie Celeste zum Beispiel. Man muss immer wieder scheitern, durch das Scheitern lernen und man muss auch so ein bisschen dann so eine Impulskontrolle lernen. Eben nicht in so eine Frustration reinzukommen, in so einen Stressmodus, sondern in Anbetracht dieser unwägbaren Herausforderung durchatmen, sich konzentrieren, ja, fast in so eine Art Zen-Attitüde sich zu begeben, um dann eben in diesen Flow reinzukommen und das Spiel letztendlich zu bewältigen mit vielen, vielen, vielen Anläufen. Und da wäre es dann sozusagen das Argument, was oftmals in einer sehr toxischen Art und Weise vorgebracht wird. Und wenn du das jetzt aber dann runterkochst, wenn du das vereinfachst mit einem Easy-Mode, dann versaust du eigentlich die Erfahrung. Dann ist das, was du erfährst, nicht das, was beispielsweise Bloodborne ist oder das, was Sekiro Shadows Die Twice ist.
Ja, da kommen wir dann aber auch in dieses Fahrwasser von, erfahre ich es denn immer gleich? Also ist nicht sowieso schon meine Erfahrung different von deiner Erfahrung und meiner Erfahrung vom ersten Mal durchspielen als vom zweiten Mal durchspielen? Ganz komisches Beispiel, aber da es gerade naheliegend ist, ich habe gestern nochmal Guardians of the Galaxy 2 geguckt. Beim ersten Mal fand ich den Film richtig schlecht. Gestern war ich in so einem Modus von, oh, es ist traurig am Ende. Also allein schon ein Film, den ich mir zweimal angucke und auch ein Spiel, wenn ich das zweimal spiele, ist doch was anderes. Und ich würde es vielleicht auch so ein bisschen vergleichen mit, klar, es ist ein Unterschied, ob ich einen Marathon laufe oder halt sage, ja, ich mache mir halt einfach und laufe nur 5 Kilometer. Aber das ist doch meine persönliche Erfahrung, wo man halt sagen muss, welche Erfahrung wähle ich halt aus. Die wird mir dann auf der einen Seite vielleicht abgenommen, wenn es halt einfach keinen Schwierigkeitsgrad gibt, sondern gesagt wird, hier, da ist das Spiel und das ist schwer.
Gibt es in dem Fall zum Beispiel, nehmen wir mal an, es gibt keinen Schwierigkeitsgrad. Sondern, ja. Also es gibt einen Schwierigkeitsgrad, aber er ist nicht konfigurierbar, sondern er ist so festgestellt und das Spiel ist sozusagen auf diesen feststehenden Schwierigkeitsgrad optimiert. Wenn du es so spielst, dann ist es die Erfahrung, wie sie der Intention des Entwicklerstudios am nächsten kommt.
Ja, so ein bisschen, hier ist der Mount Everest, deal with it.
Genau, der Mount Everest, den können wir jetzt nicht schrumpfen und dann sagen, okay, dann hast du den Mount Everest trotzdem erklommen. Sondern der Mount Everest ist so, wie er ist quasi und so soll er quasi auch sein.
Genau, und da ist dann halt eher der Punkt, klettere ich halt hoch oder fahre ich halt Seilbahn. Klar bin ich dann auch am Ende des Spieles angekommen und habe das irgendwie gesehen, aber die Erfahrung, da hochzukraxeln oder halt eine Seilbahn zu nehmen, ist halt eine andere. Aber ich finde das jetzt nicht absolut verwerflich. Ich finde auch, dass man sagen kann, hey, du hast dir aber da eine Erfahrung selbst genommen. Ich würde es aber nicht so aggressiv den Leuten nahebringen wollen, sondern eher so ein, hey, das ist anstrengend und ich kann deinen Schmerz fühlen, so ungefähr, weil ich habe das gerade selber auch gemacht, so wenn ich jemandem von dem Spiel erzählen würde. Aber lass dich darauf ein, so, und wenn du durch bist, dann wirst du halt wissen, warum sich das gelohnt hat. Das ist ja auch so dieser Punkt von, dass man dann halt zurückschauen kann und sagen kann, wow, ich habe dieses richtig, richtig schwere Spiel halt auch geschafft. Was ich halt nicht sagen kann, wenn ich sage, ja, ich habe es halt ein bisschen, ich habe es gemoddet und ich habe es halt nicht geschafft, sondern ich habe halt in einem anderen Schwierigkeitsgrad geschafft. Aber wenn es für diese Person das ist, was sie erfahren will, dann go for it. So Modding, ja. Völlig in Ordnung.
Ja, ich bin da irgendwie, es schlagen da zwei Herzen, ach, in meiner Brust. Ja? Weil auf der einen Seite bin ich da schon irgendwie so ein bisschen auch Purist. Es ist ja so, dass ich Spiele grundsätzlich eigentlich immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spiele, was aber vielleicht auch einfach meinem persönlichen Player-Skill entspricht. Ich finde es auch zum Beispiel okay, denken wir an die Anfangssequenz in Bloodborne. Sehr umstritten, weil du hast ja Bloodborne nicht gespielt.
Nein.
Aber es ist im Grunde, kannst du dir das so vorstellen, dass du am Anfang erstmal hast du ist eine relativ lange Straße und da sind viele, viele Gegner und du bist erstmal völlig überwältigt. Also das ist der Moment, an dem dich das Spiel bricht. Es wird danach dann auch erstmal ein bisschen einfacher tatsächlich. Sondern aber am Anfang musst du erstmal so eine Hürde überwinden, wo du wieder und wieder scheiterst. Und es gibt einige Leute, die sagen, das ist einfach schlechtes Game Design, weil das Spiel müsste dich eigentlich am Anfang abholen. Nein, ich finde eigentlich gerade bei Bloodborne ist es hervorragend gelungen, weil am Anfang solltest du damit konfrontiert sein, mit dieser enormen Schwelle, die du überwinden musst und dich selbst irgendwie auch in irgendeiner Art und Weise selber kontrollieren musst, um da durchzukommen. Und das ist okay. Und das kann man im Spieldesign auch so anlegen, weil Leute, die sich dieser Herausforderung nicht stellen wollen, die müssen es dann ja auch nicht weiterspielen unbedingt. Auf der anderen Seite aber, und da komme ich zum Player-Skill zurück, ist es ja so, Leute haben ja nun mal unterschiedliche Fähigkeiten. Und es kann ja sein, dass das, was für eine Person machbar ist, für die andere Person unmachbar ist. Oder das, was für die eine Person leicht ist, ist für die andere Person schwer. Wenn wir denken an eben so Situationen, wie beispielsweise, wenn ich einfach nicht die, sagen wir mal, ich habe jetzt nicht die motorischen Fähigkeiten, aus welchen Gründen auch immer, diese Spielmechanik so zu beherrschen, wie es eigentlich intentional erwartet wird, dass ich es können müsste. Beispielsweise, weil ich zwei Finger meiner Hand nicht bewegen kann oder was auch immer. Ja? Und dann frage ich mich, ob es dann nicht so sein kann, dass ich sage, wenn ich in dieser Situation bin, ist es doch nur fair, wenn ich einen, ich sag mal, sagen wir mal nicht Easy Mode, sagen wir mal Assist Mode, wenn ich einen Assist Mode habe, wenn ich sagen kann, ich konfiguriere mir die Dinge so, dass es dann wiederum für mich trotzdem schwer und herausfordernd ist. Denn es bedeutet ja nicht, die Implementierung eines solchen Assist Modes, dass es dann keine Herausforderung mehr gibt, sondern auch Leute, die vielleicht irgendwie eine Einschränkung auf eine oder andere Art und Weise haben oder Leute, die vielleicht auch nicht diesen Player-Skill haben, fühlen sich ja trotzdem herausgefordert und wollen vielleicht auch trotzdem herausgefordert werden. Nur eben nicht mit einer Schwelle konfrontiert werden, hier ist eine 200 Meter hohe Mauer, spring mal drüber. Ja? Weil dann ist es so, ja, pff, Okay, wie?
Ja gut, da ist aber die Frage, machst du das dann vom Spiel abhängig oder sagst du dann nicht eher, okay, das ist ein Spiel, das ist vielleicht für dich zu schwer, hier ist ein Spiel, das ist eher auf dich ausgelegt und das mit den zwei Fingern nicht bewegen, das geht aber ja dann eher schon in die Richtung von körperlichen Einschränkungen.
Richtig,
und nicht quasi von, bist du ein guter oder schlechter Spieler, obwohl du es sein könntest, also in Frage von, du musst einfach nur mehr trainieren und dann kommst du auch dorthin. Also Skill ist ja auch nichts, was irgendwie, du bist halt so und so gut und dann bleibt das so. Das wäre noch so ein Punkt, den ich hätte. Und wo ich gerade schon drüber nachgedacht habe, inwiefern denn diese verschiedenen Abstufungen, einfach, mittel, schwer, hardcore, schwer, unmöglich und so weiter, inwiefern die denn nicht auf Dauer zum Beispiel auch aufgebrochen werden können über ein intelligentes Spieldesign, was dir so ein bisschen auf die Finger schaut, im wahrsten Sinne des Wortes, und daraufhin das Spiel an dich anpasst, also auch ja, auf die Frage hin, wie verhältst du dich im Spiel und dann entsprechend das für dich anpasst. Der andere Punkt, den du noch hattest schlechtes Spieldesign, würde ich auch nicht denken, dass ein Spiel immer so sein muss, ja, am Anfang, hier ist eine Höhle, lauf durch die Gegend, mach ein paar Ratten tot und quasi dann Level 2, Level 3, also dieses klassische aufsteigende Level-Design, dass es auch durchaus legitim ist. Am Anfang ist es super schwer, dann ist es mal ein bisschen leichter, dann kriegst du zwischendurch alle deine Sachen abgenommen. Ist zum Beispiel was Assassin's Creed unglaublich gerne macht, dass es irgendwo eine Szene gibt, wo du einfach alles abgenommen bekommst und quasi wieder so nackt wie am Anfang bist. Finde ich auch völlig legitim. Das wären noch so ein paar Gedanken dazu.
Also der dynamische Schwierigkeitsgrad, damit habe ich tatsächlich so gemischte Erfahrungen gemacht. Auf der einen Seite ist die Idee eine gute, weil es natürlich ermöglicht, dass man annehmen könnte, dass jetzt immer jede Person, die das spielt, dann in ihrem jeweiligen Flow-Korridor sich befindet. Ja? Der Flow-Korridor, der sich sozusagen ja so diagonal aufspannt zwischen Überforderung und Unterforderung. Aber das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil insbesondere, also solche Titel wie die Soulsborne-Titel oder auch Sekiro, Celeste, Mega Man und was auch immer, ja, Cuphead, was man immer auch alles dazu zählen mag, die sind ja sehr sorgfältig entworfen. Und wenn man das so einer emergenten Dynamik eines automatisch generierten Schwierigkeitsgrades überlässt, dass dann, wenn man dann merkt, okay, die Person, die jetzt hier Bloodborne spielt oder Sekiro, die ist jetzt sehr gut oder kommt sehr gut voran, also kommen dann mal ein paar Gegner dazu oder dann nehmen wir ein paar weg. Ich glaube, das würde auch etwas an dieser Prägnanz, dieser Werkhaftigkeit irgendwie ein bisschen kaputt machen.
Wäre auch eine doofe Erfahrung. Ich bin gerade ganz gut in Spider-Man, plötzlich tauchen da irgendwie 100 Gegner mehr auf als sonst, wo ich dann ja auch denke, jetzt mal schlechter gespielt, dann wäre es einfacher gewesen.
Richtig, ja, das ist also mitunter auch ein Problem, ja.
Wo ich dann cheate dadurch, dass ich schlechter spiele.
Deshalb bin ich tatsächlich auch der Überzeugung, dass ein dynamischer Schwierigkeitsgrad ist durchaus möglich, aber nicht in allen Titeln und insbesondere nicht in den Titeln, über die wir ja eigentlich sprechen, nämlich die besonders schweren Spiele, die ihren Reiz aus der Herausforderung ziehen. Und es gibt aber auch diese Möglichkeit, also das ist dann die Frage, ob es nicht auch möglich sein sollte zu sagen, ich hatte das hin und wieder schon mal angesprochen, ich komme immer wieder auf Bloodborne zurück, weil das meine intensivste Erfahrung mit From Software-Titeln war, ob es nicht auch die Möglichkeit geben sollte, sowas zu konfigurieren, weil es durchaus ja einen anderen Reiz hat. Wenn ich zum Beispiel sagen könnte in Bloodborne, ich schalte jetzt alle Gegner-Encounters irgendwie aus oder ich schalte irgendwie auf die Gegner auf null Aggro, ja, sodass sie quasi einfach nur so friedfertig da durch die Gegend laufen und kann mir dann ein bisschen die Welt angucken oder kann irgendwelche Lore-Gegenstände einsammeln.
Da sind wir dann aber nicht mehr in der Frage des Schwierigkeitsgrads, sondern dann sind wir schon fast beim Discovery-Mode angekommen.
Das stimmt.
Was ja Assassin's Creed Origins mitbietet.
Das stimmt, ja. Das führt uns ein bisschen weg vom Thema eigentlich, ne?
Genau, finde ich, Discovery-Mode sollte es in jedem Spiel geben, dass ich mir einfach die Spielewelt entspannt angucken kann. Und ja, auch der wichtige Punkt, mit dem Discovery-Mode fällt auch ja die Altersbeschränkung anders aus, so dass ich das zum Beispiel auch für Bildungszwecke nutzen kann. Zum Beispiel im Klassenzimmer ist gerade irgendwie Ägypten dran, wir spielen eine Runde Assassin's Creed Origins, kann man auch wieder kritisch sehen, aber trotzdem gibt es dann die Möglichkeit, zumindest es zu nutzen.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Discovery Mode finde ich im Grunde immer gut. Man kann natürlich dann auch bei so Titeln, wenn man sagt, man möchte jetzt nicht, dass Leute irgendetwas sehen, was so an der Stelle noch nicht angelegt war, dass jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt erstmal in den Discovery Mode, schaue mir den kompletten Levelaufbau an und dann spiele ich's, kann man ja auch sagen, schaltet sich nach dem ersten Durchspielen frei zum Beispiel. Wäre ja durchaus auch möglich. Oder gibt's separat als DLC zum Download oder irgendwie sowas, ja?
Genau.
Das wäre ja möglich. Ich hatte auch eine Weile darüber nachgedacht, weil ich ja grundsätzlich, wie gesagt, ich oszilliere immer so zwischen diesen beiden Polen. Einmal irgendwie die Werkhaftigkeit oder diese Intention dahinter und dieses präzise Design. Auf der anderen Seite die Möglichkeit eines Easy-Modes. Und da könnte man natürlich, oder eines Assist-Modes. Und da gibt es ja auch manchmal diesen Vorwurf, dieses Argument, so wie, also wie eine andere Person ihre Spielerfahrung macht, das hat ja mit meiner Spielerfahrung nichts zu tun.
Das war ja mein Argument, ja.
Und das, finde ich, ist eigentlich auch erstmal sehr nachvollziehbar. Denn ich finde das grundsätzlich, ich fände es zum Beispiel schön, wenn es möglich wäre, dass man sagt, man gibt sozusagen einen Assist-Mode als optionalen Download zum Beispiel zur Verfügung, dass du irgendwie ins Hauptmenü gehen kannst und kannst dann sagen, hier, ich möchte den zusätzlichen Assist-Mode runterladen. Und dann wird es noch irgendwie so mit reingesaugt und dann kann man dann das Spiel stärker konfigurieren. Aber so ohne diesen Assist-Mode wäre es erstmal so die intendierte Möglichkeit. Wäre das eine Option, wo man sagen könnte, so könnte man es pragmatisch machen?
Ich würde es nicht extra runterladen. Also wozu dann noch diesen extra Schritt des Runterladens?
Du hättest es einfach generell im Hauptmenü.
Ich hätte es generell im Hauptmenü, aber ich würde echt sagen, es gibt ja durchaus Designentscheidungen, Spielentscheidungen und die würde ich an der Stelle tatsächlich erstmal, insofern es nicht in dem Bereich der, ich brauche das jetzt, weil ich kann es sonst nicht spielen, aufgrund körperlicher Einschränkungen, würde ich sagen, es ist eine Entscheidung der Spieleentwickler und ich möchte mich gerne mit dieser Entscheidung auseinandersetzen. Und zum Beispiel gerade, wenn du immer wieder Bloodborne sagst, das ist für mich ein Spiel, was ich eigentlich gerne noch spielen würde, unter anderem genau aus dem Grund, dass alle immer sagen, das ist so super schwer und das ist eine Erfahrung und so weiter. Wobei man natürlich auch sagen muss, inwiefern ist das nicht auch so ein Punkt, es ist halt super schwer, so, und wie wäre das Spiel, wenn es nicht super schwer wäre, ist natürlich auch eine interessante Erfahrung, so, ist es einfach nur schwer und deswegen sagen halt alle, du musst es mal gespielt haben, weil es ist so unglaublich schwer, oder ist das Spiel, und dann kommen wir auch wieder in die Frage, was ist das Spiel als solches, weil mein Argument wäre fast gewesen, ist das Spiel als solches denn gut, auch ohne den schweren Schwierigkeitsgrad, aber es gehört ja mit, und da schließt sich nämlich der Kreis, es gehört ja mit zum Spiel, wie schwer es ist.
Genau, du kannst es nicht abstrahieren, genauso wie man jetzt sagen würde, wenn ich jetzt eine sehr komplexe musikalische Komposition habe, wenn ich jetzt sage, und wenn ich jetzt immer die Vieren, die Takte, wenn ich die jetzt gerade schieben würde, ist es dann trotzdem noch ein gutes Stück? Keine Ahnung, ne? Weil das ist ja dann das Problem, dass es ist ja gerade eben genau so nicht und Tatsache, dass es eben gerade so schwer ist, ist mitunter der Grund dafür, warum es so gut ist, ja. Weil ansonsten die Erfahrung nicht dieselbe wäre. Und ich finde, das lässt sich legitimerweise so verargumentieren, ohne, und das ist mir halt auch wichtig, das ist was, um jetzt auch mal auf so eine Meta-Perspektive dieser Debatte zu kommen, was ich an dieser Debatte oftmals beobachte, ist nämlich so ein latenter Elitismus oder sogar offensiver Elitismus, dass also diese Annahme besteht, man hat so einen Zirkel von Gamern, ja, und dann ist es, wenn du das durchgespielt hast, dann kannst du dir entweder ist es eine virtuelle Trophäe oder tatsächlich so ein Abzeichen, so ein imaginiertes Abzeichen verdient und um in diesen
I defeated Bloodborne, ja, I'm a real gamer.
I'm a real gamer, ja.
fällt mir der Angry Gamer ein. Ich will jetzt, was war das?
Unreal Tournament.
Ja, so Leute sind es dann.
Also dieser latente Elitismus in dieser Debatte gefällt mir überhaupt nicht, weil dahinter so ein bisschen diese Annahme steht, man muss eine gewisse Erfahrung gemacht haben oder man muss einem gewissen Skill-Level entsprechen, um sich dann überhaupt als Gamer zählen zu können und alles andere ist dann nicht legitim. Das finde ich hochproblematisch, weil es auch immer noch ist auch was, das wir im Deutschen Computerspielpreis hatten wir jetzt in der Sendung noch nicht, können wir nächste Woche noch mal genauer drüber sprechen. Ja. Aber da war das nämlich auch noch so präsent, diese Annahme davon, dass es gibt eine Games-Kultur sozusagen, es gibt eine Spielkultur und da sind alle drin. Das sind dann, wenn du Spiele spielst, bist du ein Gamer und entweder bist du Gamer oder du bist kein Gamer und das alles finde ich so so überzeichnet, so überhitzt auch in der Debatte, dass ich mich oftmals frage, ist es nicht einfach, wäre es nicht hilfreich, diesen Begriff des Gamerseins einfach mal komplett beiseite zu schieben und einfach auch mal nicht anzunehmen, dass es eine Spielkultur gibt, sondern vielleicht gibt es ja viele und viele unterschiedliche, und vielleicht ist die Spielkultur auch einfach nicht ein so ein Ding, sondern vielleicht ist sie auch sehr divers, ja, und sehr, sehr facettenreich. Und dann ließe sich vielleicht auch sagen, dass, gut, dann frage ich mich dann, kann man dann irgendwie, findest du es, frage ich jetzt einfach mal als wirklich als offene Frage, was hältst du von dem Gedanken zu sagen, naja, es gibt dann halt so Spiele wie die From Software-Titel zum Beispiel, wie Mega Man zum Beispiel, die sind einfach schwer. Und wenn jetzt jemand, sagen wir mal, egal ob eine Person nicht diesen Skill hat, obwohl er oder sie sich das durch Training aneignen könnte oder ob es an motorischen Fähigkeiten liegt, kann das dann halt einfach nicht spielen und das ist okay. Weil das sind einfach Spiele, die genau darauf ausgelegt sind und dann ist das eben so.
Ja.
Das würdest du sagen, ist okay. Ist es nicht diskriminierend, dann zu sagen, also sollte es nicht eine Zugangsmöglichkeit geben, für alle diese Titel dann irgendwie zu genießen?
Ich würde es halt, wie gesagt, immer noch auf den Punkt der Einschränkung, da würde ich nochmal eine Klammer machen. Aber ich würde halt auch nicht sagen, jeder muss an den Olympischen Spielen teilnehmen können, sondern die Herausforderung gehört halt mit dazu, intensives Training und so weiter. Oder genauso wie jeder sollte an einem Marathon teilnehmen können. Nein, es sollte Formate geben, in denen auch andere Leute in den Genuss eines Laufs kommen können. Ob das dann halt ein anderer Lauf ist, der kürzer ist für Kinder, Bambini-Läufe oder halt besondere Formate wie irgendwie Paralympics und solche Geschichten. Aber ich finde nicht, dass das ein Grund ist, zum Beispiel zu sagen, ja, wir, also an diesem abstrakten Beispiel, und das ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil das eine im digitalen Raum und das andere im physischen analogen Raum, wobei da ja genau der Punkt ist, Schnittstelle. Ja. Aber trotzdem finde ich es durchaus legitim, wenn es Titel gibt, die sagen, ich bin scheiße schwer, pardon für den,
und es ist
vor allem, aber für den,
ist ja auch klar, dass das,
ich bin so verdammt ist, schwer, ja. Oh, noch mehr geflucht, ich bin schwer, aber auf der Rückseite würde ich halt nicht sagen, dass es legitim ist zu sagen, ich habe aber das schwere Spiel besiegt und ich bin jetzt ein Gamer und du bist nicht, weil damit schließt man mich andere Leute von dem Hobby, das man mich hat, aus und von der Kultur und von ja auch quasi etwas, was auch nicht begrenzt ist auf so einen komischen Teil. Das ist so wie, als würde ich ins Kino gehen und sagen, ja, ich habe den Film verstanden und du nicht, deswegen bist du kein Kinogänger. So, ich kann sagen, hey, du hast den Film falsch verstanden. So, dann müssen wir nochmal drüber reden oder ich verstehe ihn anders oder hör mal auf, dich über den Film so aufzuregen. Aber ich finde nicht, ist okay, dass man dann irgendwie sagt, ja, aber ich bin jetzt ganz toll elitär, weil damit schließt man sich selber und andere halt aus, sondern sollte ja eher gucken, so, hey, hier ist das Spiel und vielleicht kann ich dir auch helfen oder vielleicht ist es gerade noch zu schwer für dich. Also quasi Leute dann durchaus auch ein Stück weit nicht paternalistisch, aber quasi mit in die Hand zu nehmen, um diese Vorurteile, die dann nämlich am Ende wieder auf einen zurückfallen, dass ich sitze zu Hause und spiele, weiß ich nicht, 8 Stunden Bloodborne am Tag, um dieses Spiel zu besiegen und so weiter. Also wo dann wieder diese Klischees auftauchen, das finde ich halt echt,
ja, doof. Ich finde auch, dass wir da vielleicht nochmal unterstreichen müssen, dass wir über einen sehr kleinen Einzugskreis an digitalen Spielen eigentlich überhaupt nur sprechen. Viele Spiele oder zunehmend bieten Spiele Möglichkeiten, um sozusagen inklusiver zu sein, um die Herausforderung rauszunehmen. Und das finde ich immer sehr zu belobigen. Weil wenn die Herausforderung etwas ist, was, ich sag mal, supervenient ist in irgendeiner Form, und damit meine ich letztendlich, um das simpel auszudrücken, vielleicht die Herausforderung sitzt auf der eigentlichen Spielerfahrung, aber wenn man sie rausstreicht, dann hat man trotzdem noch Super Mario zum Beispiel. Wenn ich Super Mario jetzt, da gibt es ja dann diese Möglichkeit, dass wenn ich an einer Stelle zu oft scheitere, dass es dann heißt, hey, möchtest du vielleicht einfach hier diesen Superpilz haben und dann kannst du sozusagen jetzt nicht sterben die nächsten 10 Sekunden oder so. Dann kommst du über diesen blöden Abgrund hinweg, an dem du jetzt 50 Mal gescheitert bist oder 5 Mal gescheitert bist. Auch gibt es da ja durchaus Möglichkeiten, ich weiß gar nicht mehr, welche Titel das waren, bei denen ich das hatte, aber es gibt einige Spiele, die ich gespielt habe, wo es dann heißt, möchtest du diese Sequenz überspringen oder sowas, ne? Wenn es dann irgendwie zu schwierig wird oder wenn man zu oft scheitert. Das finde ich zum Beispiel immer sehr angenehm.
Ja, oder Spider-Man zum Beispiel bietet bei den Puzzle-Games zum Beispiel überspringen an. Habe ich bis jetzt noch nicht genutzt, aber es geht anscheinend.
Ja.
Dass du halt nicht ewig da sitzt und an so einem blöden Puzzle-Game verzweifelst.
Ich glaube, Spider-Man macht das sogar, Spider-Man überhaupt, hervorragendes Beispiel dafür, wie Accessibility-Optionen gut implementiert werden können. Nicht nur, weil das im Menü sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten standardmäßig gibt.
Kann man da eigentlich die Schrift in diesem Social-Media-Ding hochstellen?
Ich glaube, du kannst generell die Schrift einstellen.
Ja, weil ich habe nämlich langsam das Gefühl, ich brauche eine Brille, weil Spider-Man teilweise für mich unlesbar wird,
ja?
In der Größe des Bildes. Okay. Ich muss nachher mal zum Optiker gehen oder die Schrift einfach größer stellen.
Nee, das war für mich kein Problem, aber was ich zum Beispiel sehr angenehm finde, in Spider-Man gibt es diese Möglichkeit auch zu sagen, das ist ein Quicktime-Event und kannst du einfach sagen, ich möchte gerne hier Quicktime Autocomplete, sodass ich nicht an den Quicktime-Events hängen bleibe. Oder, finde ich auch sehr angenehm, das hatte ich, glaube ich, tatsächlich sogar eingestellt bei Spider-Man, ich möchte nicht, wenn so Tasten gehämmert werden müssen, dann möchte ich gern einfach gedrückt halten. Einfach, weil es mir nichts gibt, wenn ich diese Taste hämmere.
Also das, mir gibt es was.
Das ist tatsächlich, das fand ich nicht so reizvoll irgendwie. Es gibt dann auch nur ein paar wenige Sequenzen, in denen das tatsächlich so ist. Oder ich glaube, ich habe es sogar tatsächlich nicht genutzt, aber es doch irgendwie in meiner Rezension belobe ich, dass es diese Möglichkeit gibt. Ist ja auch was, wenn du zum Beispiel, kurze Gedanke noch, Walking Dead Telltale-Titel, ja, wo du auch viele Quicktime-Events zwischendurch hast, wo man problemlos sagen kann, wenn ich das rausnehme, die Anforderung dieser Quicktime-Events, habe ich trotzdem noch ein super interessantes, mehr oder weniger interessantes, je nachdem von welcher Season man spricht, interessantes Spiel, was ja auch Story-basiert. Also warum nicht die Möglichkeit geben zu sagen, Quicktime-Events entweder interessiert mich nicht oder kann ich nicht so gut oder was auch immer, es nervt mich nur. Also sage ich irgendwie, Quicktime-Events, Autocomplete.
Kannst du aber nicht machen bei Fahrenheit.
Bei Fahrenheit?
Fahrenheit ohne Quicktime-Events.
Wieso nicht? Bei Fahrenheit müsste das doch auch gehen. Das
besteht doch nur aus Quicktime-Events.
Nee, das besteht ja nicht nur aus Quicktime-Events. Du triffst ja Entscheidungen und hast so Dialoge und solche Geschichten.
Ja, aber die also große Herausforderung, spielerische, ist ja durchaus, die verschiedenen Tasten zu drücken.
Ja, das ist so ähnlich wie bei den Telltale-Titeln auch, ja. Also
ja.
Da ist ja auch mal so Story-Sequenzen und dann gibt's mal so eine Action-Sequenz, die bei Fahrenheit auch mit diesen Quicktime-Sachen wirklich nicht so gut gemacht sind, ja, mit diesen zwei Kreisen, wo du dann in die Richtung drücken musst. Und ja, ich finde es auch gut, diese Möglichkeit, und das nur als, also das ist vielleicht wirklich ein wichtiger Gedanke dabei, wir sprechen nur von sehr wenigen Titeln, weil viele machen das schon recht gut, viele haben auch Nachholbedarf und können sich dabei unbedingt bei Spider-Man orientieren und zu sagen auch, hier, du bist jetzt in diesem Kampf 10-mal hintereinander gestorben, möchtest du den Kampf überspringen? Ich klicke dann immer nein, weil ich denke mir, nein, ich möchte das gern schaffen, aber dass es die Möglichkeit gibt für Leute, die vielleicht auch einfach frustriert dann daran sind, weil das Ziel eines solchen Spieles ist ja nicht irgendwie, ist ja Dennis ist dezidiert darauf ausgelegt, dann klar, muss es so sein. Das Ziel von Spider-Man ist ja nicht, dass du frustriert wirst, weil du ständig an Kämpfen irgendwie hängen bleibst.
Nee, das ist auch tatsächlich ein Spiel, was ich gerade nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spiele, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, als ich schon mal die PlayStation 4 hatte. Ich finde aber solche Spiele wie Spider-Man und ähnliches, jetzt fliegt der Vogel von der anderen Seite die ganze Zeit gegen die Wand. Spider-Man ist für mich eher so ein interaktiver Film. Ich habe auch Spaß an so diesen ganzen Markengeschichten und so weiter, wo man was einsammeln muss oder Tauben fangen und so. Ist für mich auch so ein bisschen mein Zen-Garten. So, ich schalte es kurz an, fange 12 Tauben und dann mache ich es wieder aus. Aber mich interessiert eigentlich hauptsächlich die Geschichte, die sehr gut erzählt wird, wie ich finde. Und einfach so diese Erfahrung. Und da brauche ich jetzt keinen harten Schwierigkeitsgrad. Und das ist nämlich genau auch nochmal so ein bisschen der Punkt. Wir waren vorhin so ein bisschen bei dem elitären Gamer, den angeblichen Core-Gamern.
So wie ich einer bin zum Beispiel.
Genau, und bei mir ist es tatsächlich halt unterschiedlich. Manchmal bin ich so ein bisschen, oh, ich will das jetzt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad schaffen und egal wie oft ich sterbe. Ich habe aber auch Phasen, wo ich dann echt so der Casual-Gamer bin und das finde ich aber auch gerade gut, um eben das Medium an viele Leute heranzubringen. Tatsächlich, dass es eigentlich sehr viele von diesen Titeln, wie du ja schon richtig sagst, gibt und eigentlich so dieses Casual Gaming vorhanden ist in großer Menge, weil ich glaube, wenn wir nur noch irgendwie sowas wie Bloodborne haben, dann schließt es dann doch wieder den Kreis auf wenige, die sich das dann immer wieder antun wollen, was ja auch bei frühen Super Nintendo Titeln so war, dass so viele Titel hattest, die einfach verdammt schwierig waren, weil sie schlecht gebaut waren oder weil sie einfach verdammt schwierig waren.
Ja, ja, also ich würde da auch durchaus zustimmen. Ich habe zwar auch, also ich finde es immer schön, ich spiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nahezu immer, weil mich der höchste Schwierigkeitsgrad dazu anreizt, mich mit den Spielsystemen intensiv auseinanderzusetzen und dann eben bei Spider-Man zu gucken, wie level ich irgendwie ab und sowas. Und wie level ich auf, nicht ab. Das ist dann also etwas, was mich gerade daran reizt. Ich finde aber auch, ich würde dann niemals sagen, das macht jetzt meine Spielerfahrung besser, als wenn man sagt, ich spiele auf leicht. Auch muss man dabei ja berücksichtigen, eine Person, die eben nicht so diese, die nicht schon irgendwie seit 400 Jahren irgendwie Videospiele spielt, also länger als es sie gibt, oder Zeit ihres Lebens Videospiele spielt, wird vielleicht auch auf einem mittleren Schwierigkeitsgrad durchaus gefordert sein. Insofern finde ich diese ganze elitäre Terminologie, die damit irgendwie einhergeht, finde ich irgendwie völligen Quatsch.
Ja, und wo ich gerade noch dran denken muss, es gibt ja auch bei Spider-Man bestimmte Aufgaben, wo du verschiedene Schwierigkeitsgrade quasi erreichen kannst, also diese Herausforderung. Und so kann es ja manchmal auch sein, dass ein Spiel dir einfach sagt, hey, du hast es jetzt geschafft, aber noch nicht perfekt, willst du es nochmal probieren, weil das ist quasi der schwierige Schwierigkeitsgrad. Du musst quasi alle Gegner getroffen haben oder solche Geschichten. Oder du kriegst hier noch die und die Belohnung, wenn du es halt auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad schaffst, weil es ist ja auch immer die Frage, welchen Mehrwert habe ich mich da jetzt irgendwie durchzuknüppeln, obwohl ich am Ende dann doch nur eine Herausforderungsmarke bekomme oder mir das Spiel halt sagt, hey, okay, wenn du das schwieriger schaffst, dann kriegst du hier noch was? Irgendeinen tollen Anzug oder sonst irgendwas?
Das wäre auch eine Möglichkeit. Und vielleicht noch ein Abschlussgedanke meinerseits. Ein Zitat von Corey Barlog, dem Director von God of War. Der schreibt auf Twitter folgendes Zitat. Accessibility has never and will never be a compromise to my vision. Zitat Ende. Und ich finde, das ist ein sehr einschlägiges Zitat, weil es uns vor Augen führt, dass wir diese Dichotomie gar nicht unbedingt so aufmachen müssen zwischen auf der einen Seite Accessibility-Optionen, Assist oder Easy-Mode und auf der anderen Seite sozusagen die eigentliche Entwicklerintention. Denn oftmals lässt sich beides ziemlich problemlos miteinander kombinieren. Und die Frage ist dann, wie verfährt man in einer Situation, wenn also es gerade heißt, wir sind irgendwie From Software und wir wollen, dass es irgendwie so einen knackigen Schwierigkeitsgrad hat, weil das ist Teil unserer Designphilosophie, das macht unsere Spiele aus. Ich finde, da gilt es zwei Dinge zu berücksichtigen. Auf der einen Seite würde ich da schon auch, das sehe ich so ähnlich wie du, Tobi, würde ich auch sagen, da liegt schon durchaus ein Wert auch in dieser Intention, wie es rezipiert werden sollte oder in der Intention des Designs, dann zu sagen, okay, so ist es dann. Auf der anderen Seite finde ich diese Debatte um den Assist-Mode und um den Easy-Mode und um Accessibility und Inklusion allgemein sehr nützlich, weil es dann eben auch Studios wie From Software oder auch generell Leuten, die also Spiele entwickeln, die in dieses Spektrum gehören, der sehr schweren Spiele, eventuell zum Nachdenken anregen kann, um zu sagen, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wie ich das sinnvollerweise einbinden kann, ohne dass ich mein eigenes Spiel zerhaue. Das wäre sozusagen mein Abschlussgedanke. Sollen wir das so stehen lassen?
Ja.
Alles klar, dann würde ich sagen, liebe Leute da draußen, das war die Pixel-Diskurs-Folge 136. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Es würde uns sehr interessieren, was eure Position zu dieser Debatte ist. Das könnt ihr uns gerne mitteilen auf pixeldiskurs.de in einem Kommentar. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Ihr könnt uns natürlich abonnieren, bewerten und rezensieren auch auf Apple Podcasts und auf Spotify. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann gibt es dafür unterschiedliche Möglichkeiten. Die direkte Möglichkeit wäre natürlich, dass ihr auf Steady gehen könnt, beziehungsweise auf pixeldiskurs.de und dann auf den Steady-Button klicken könnt oder direkt auf steadyhq.com/pixeldiskurs, um uns eine monatliche finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen und dazu beizutragen, dass hier die Mikrofone am Glühen bleiben. Ansonsten ist es gut und gerne möglich, wenn ihr uns anderweitig unterstützen möchtet, dass ihr uns einfach auf den sozialen Netzwerken eurer Wahl, auf Facebook, auf Twitter teilt. Das hilft uns tatsächlich, da mehr Leute in das Einzugsspektrum dieses Podcasts gelangen und ihn vielleicht für sich entdecken. Und wenn ihr mögt, Dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder, beziehungsweise wir hören uns gegebenenfalls schon nächste Woche Mittwoch wieder, nämlich in der Lounge. Und ansonsten gibt es die reguläre Folge Pixel-Diskurs. Natürlich am Sonntag. Habt eine schöne Woche und bis dann. Ciao.